attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, Montag nach Roland Garros 2024. Die Champions sind gekrönt in Stuttgart und in Sertogenbosch wird schon wieder gespielt. Der Tennisprophet Andreas Durieux war heute in Wien unterwegs, dazu später. Servus Andi, womit wollen wir anfangen?
Servus lieber Jens, schön, dass wir uns wieder hören. Ich würde sagen, naheliegend wäre eine, auch sehr aus deinem Mund willkommene Revue-Passierung. Was Blöderes ist mir jetzt nicht eingefallen. Von Roland Garros natürlich, weil du ja dort warst. Wann bist du zurückgekommen?
Ja, ich bin am Donnerstag in der Früh zurückgefahren, habe also noch alle Viertelfinalspiele der Männer mitbekommen, habe mir dann den Rest des Frauenturniers gespart, aber Donnerstag wegen zwei Frauen-Halbfinali und natürlich wäre der Freitag interessant gewesen. Aber ist wurscht, am Donnerstag zurückgefahren. Der Eindruck ist, dass das Turnier durch die Dächer zwar gewonnen hat, weil die erste Woche war wirklich grausliches Wetter, dass aber gleichzeitig mit der Installierung von Flutlicht es eine so mühsame Veranstaltung geworden ist. Es hat keinen Tag gegeben, wo ich vor 11:30 irgendwie zu Hause war, mehrere Tage, wo es eher 13:30 in der Früh war. Und das, wenn man 10 am Vormittag spätestens auf der Anlage ist, ist einfach lang. Gut Pech gehabt, dass der Ofner dreimal so relativ lang gespielt hat, der Zverev lang gespielt hat. Also mein Gesamteindruck ist anstrengend.
Ja, ich weiß, das ist jetzt natürlich ein Luxusproblem für viele Hörerinnen und Hörer, aber es ist wirklich so, ich war auch jahrzehntelang dort und ich war eigentlich froh, in diesmal nicht dabei gewesen zu sein, zumal sich, was ich auch so eingeschätzt hatte, Nadal ja leider gleich verabschiedet hat. Was das wert war, muss man noch rückwirkend hoch einschätzen, weil der Sascha Zverev um ein Haar das gesamte Turnier gewonnen hätte. Aber es geht dann auch darum, und ich glaube, da sind wir zwei einmal auch auf der Seite des Djokovic, es kann nicht sein, dass einer bis 3 Uhr früh spielen muss, unter welchen Voraussetzungen, immer Regen, bla bla bla, Flutlicht, Dach, alles schön und nett, aber dass man dort also etwas so in die Länge, und ich weiß, wie das war, du hast recht, natürlich sind wir ja auch schon 9 dort gewesen oder noch früher, um auch Trainings mitzuerleben und außerdem sowieso wetterbedingten Situation, dass bis 21:30, manchmal 22:00 am Abend gespielt wurde, das war schon lang genug. Also dahingehend habe ich dich nicht beneidet, sagen wir einmal so.
Ja, gut, ich meine, beim Djokovic, da war die Situation ja so, dass das Match davor erst beendet werden hat müssen. Ich glaube, der Dimitrov war es. Ja, das ist dann halt deppert gelaufen, muss man ganz klar sagen. Und das wäre vorher auch zweimal nach Mitternacht fertig. Und diese ganzen Night Sessions, die finden ja nur statt, weil Amazon in Frankreich dafür viel Geld bezahlt. Okay, die Spieler wollen ja auch immer mehr Kohle. Ob da alles bei, na alles natürlich nicht, aber welcher Anteil da bei den Spielern landet, weiß ich nicht. Aber anstrengend. Und das Zweite, was ich mitgenommen habe, das ist, wenn man dann dort ist, und das ist natürlich dann auf der anderen Seite immer ein sehr schönes Privileg, und ich habe mir die beiden Achtelfinali hintereinander angeschaut, zuerst vom Tsitsipas, habe ich schon vergessen, gegen wen, und dann vom Dimitrov gegen Hurkacz. Und wenn man sieht, wie schnell Tsitsipas spielt und wie langsam Dimitrov spielt, sowas kriegt man im Fernseher nicht mit. Da war ich wieder gerne dort. Der Tsitsipas kriegt mit seiner Vorhand ein Tempo hin. Das glaubt man nicht, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Und Dimitrov kommt natürlich über die Finesse, keine Frage. Das habe ich spannend gefunden. Das ist der Eindruck vor Ort. Zum großen Ganzen kommen wir jetzt eh. Fangen wir mit den Männern an.
Ich meine, du hast gesagt, du hast zwei Dinge mitgenommen. Es wird auch nur ein drittes in das Souvenirschal gewesen sein und sei es nur ein Leiberl.
Nein, ich habe nicht ein Leiberl mitgenommen, ich habe einen Stuhl mitgenommen. Ich habe mir einen dieser, das hat ja diese Einstellungen manchmal gegeben, vor dieser großen Videoleinwand. Da gibt es so Klappliegestühle und da habe ich mir einen gekauft und der Deutschen Bahn und dem TGV sei Dank. Völlig problemlos aus Paris mit nach München genommen und der steht jetzt bei mir im Garten. großartig. In der Farbe der Terre-Battue.
Sowas ist schön und ich werde mich bald in einem Paris-Level von heuer abtrocknen, nicht dir zu danken, sondern meinem Freund David Pichler, beliebter Challenger und ETF-Spieler, der hat mir das mitgebracht. So, aber jetzt zum Sportlichen, gell?
Bitte.
Bitte ist gut. Naja, wollen wir es rückwirkend angehen oder gehen wir es vielleicht doch österreichisch an? Also es gibt ja nicht nur das, was der ÖTV so plakativ großartig schreibt, was so sensationell klingt, dass wir so jetzt zwei, wenn auch noch sehr junge Titelträger haben, nämlich einen Rollstuhlspieler-Juniorenbewerb, so viel ich richtig informiert bin, aus Vorarlberg und einen Jungvorarlberger, der im Doppel erfolgreich war, der allerdings das Single gewinnen wollte. Das ist ihm leider nicht gelungen. Damit hätten wir das erwähnt. Der Ofner finde ich großartig, ja, dass der beinahe verteidigt hat, seine, glaube ich, vierte Runde aus dem letzten Jahr. Da freue ich mich sehr für ihn. Und zu dem Match, wie es da zugegangen ist, also ich habe wahrgenommen, ich bin immer sehr vorsichtig, weil das sind ja Momentaufnahmen, wo du Spielern begegnest. Aber ich habe die Freude gehabt, damals beim Challenger in Salzburg, als ein bisschen als Testimonial auch und mit dort wichtig machen zu dürfen, offiziell und als Sprecher, bla bla bla. Und da ist mit dieser Helmut D., das war der Einzige, der immer schlecht drauf war, der immer unfreund, der immer mit einem Wort deppert war auf so einer Veranstaltung, wo alle eigentlich lieb und nett und umgänglich sind. Und ich finde, ein bisschen was von diesem Persönlichkeitsansatz hat man auch im Match gegen einen Ofner gesehen. Mehr kannst du jetzt vielleicht dazu beitragen, weil du ja dabei warst.
Ja, ich bin sogar drin gesessen und ich habe das ja auch schon. Ich habe es bei Tennisnet geschrieben. Also, es hat ja eine unfassbare Aufregung gegeben in Österreich über die Stimmung und scheiß Franzosen und kann ich null bestätigen. Natürlich war die Stimmung großartig und der Moutet ist ein Grätzen, wie man bei uns sagt. Aber abgesehen davon ist er ein exzellenter Tennisspieler, der natürlich mit einer Theatralik da gekommen ist, die ein bisschen anstrengend ist, aber wenn Sebastian Ofner danach sagt, dass die ganze Atmosphäre geil war, und das hat er wörtlich gesagt, wer bin ich dann oder wer sind dann die Fans, die daheim vorm Fernseher sitzen und sagen, ja, scheiß Franzosen, was soll das? Ja, die Stimmung war grandios auf dem Long Lan und der Moutet spielt interessant und der Ofi, dem ist einfach dann der Saft ausgegangen. Ja. Und ich habe ja da auch versucht, bei Tennisnet zu erklären, weil auch da wieder klare Bevorteilung des Franzosen. Nein, ist Blödsinn. Der Moutet hat einen Tag vorher auch gespielt, halt nicht 5 Sätze, so wie der Ofner, aber ist sogar noch später, 1,5, 2 Stunden nach Ofner fertig geworden, hat noch weniger Pause zum Regenerieren gehabt. Das war lässig und dass der Ofi das, wie du sagst, dass er fast seine Punkte verteidigt, gegen Baez gewinnt, das war stark. Also ja, und die zwei ganz kurz nur, also der von dir angesprochene Rollstuhlspieler Maximilian Taucher hat Einzel und Doppel gewonnen. Bei den Junioren im Rollstuhl Wettbewerb und der Joel Schwärzler wollte, ich habe die ersten 3 Partien von ihm gesehen, war mein Eindruck, dass er immer besser reingekommen ist. Also ich habe es live gesehen, dann auch immer kurz mit ihm gesprochen, nach Partie 1 und 3, mit Jürgen auch kurz gesprochen. Der Jürgen hat da eh mal gebremst und der Joel hat jetzt auch eine, natürlich wollte er das gewinnen. Was dann der ÖTV daraus gemacht hat in einer WhatsApp-Gruppe, ein bisschen anstrengend, aber okay, warum nicht? Ja? Der Joel ist ein wunderbarer Tennisspieler, hat das Doppel gewonnen, Haken dran.
Ja, genau. Naja, und einer wurde verabschiedet, der Herr Thiem, das habe ich schön gefunden. Das wird auch heuer, weil du gesagt hast, ich war in Wien unterwegs. Also es ist ja so, nach dem Turnier ist vor dem Turnier, zwar nicht vor demselben, aber die Stadthalle hat heute schon verlautbaren lassen und da war ich einer der wenigen, die diesen Termin wahrgenommen haben und den Herwig Stracker, da kommen wir ja dann gleich noch dazu. Und das habe ich deswegen gesagt, weil dort auch der Herr Thiem verabschiedet werden wird.
Genau. So. Ja, Nadal ist verabschiedet worden. Ich bin da auch die ersten beiden Sätze auf der Pressetribüne gesessen und der Kollege von der Kronenzeitung, der Gernot, ganz großer Nadal-Fan, hat halt leider gesagt, die ganze Zeit schon, naja, da ist halt einfach kein Zug mehr in der Vorhand drinnen, die früher alle so gefürchtet haben. Das ist halt jetzt einfach nicht mehr. Es wäre ungefährdet am Ende des Tages, auch wenn er vielleicht einen Satz hätte verlieren können, aber natürlich eine denkbar beschissene Auslosung für Nadal. Aber es ist schon so lang, es liegt schon so lang zurück, Die Stimmung war natürlich gut und traurig, und lustig fände ich es ja, wenn der Nadal sich dann im Herbst besser fühlen sollte, im nächsten Jahr zurückkommt nach Madrid, wo sie ihn schon verabschiedet haben, nach Roland Garros, wo sie ihn schon verabschiedet haben, weil er gesagt hat, ja, was wollt ihr von mir? Sicher ist noch nicht, dass ich wirklich nicht mehr komme.
Das ist das, was ich auch lustig fand bei aller Traurigkeit. Und dann so quasi, er selber war eh gefasst, weil auf einmal kommt er dort für mich völlig aus dem Blauen. Naja, vielleicht war es ja noch nicht das letzte Mal. Aha. Also hat er jetzt doch wieder Lust bekommen. Natürlich, er hat wenig, wie sagt man, Parameter an Messbarkeit, was es noch werden kann vom Niveau her. Das mit der Vorhand mag ich so nicht bestätigen. Mir kommt vor, dass das Zug drinnen ist, dass er auch natürlich gezwungenermaßen jetzt mehr auf die Punkte geht. Also an Schlaghärte, finde ich, ist da wenig eingebüßt, aber sonst halt an dermaßen vielen Details, was man auch gesehen hat, noch nah. Er kann nicht mehr so spritzig sein. Er ist da und dort halt dann steht schlecht zur Kugel und. Also deswegen schade. Und ich gebe dir recht und ich bin ja jetzt im Nachhinein überzeugt, also bei ein bisschen einer Auslosung, Ofners wären möglich gewesen. Zwei, drei, vier Runden. Ja. Gegen alle anderen, außer halt Top-10-Spieler. Und das gerade der Zverev, ich weiß nicht jetzt, ja, wir sind noch nicht so weit. Für den tut es mir da sehr, sehr leid, dass er nicht gewonnen hat.
Ja, gut, wie weit sind wir schon? Wie weit wollen wir ins Turnier reingehen? Also, bleiben wir vielleicht im Achtelfinale stehen vom Djokovic, der gegen Cerundolo noch fertig spielt. Ich stelle mal in Frage, ob es okay ist, jetzt nicht nur bei Djokovic, sondern generell, wenn jemand nur noch mit Schmerzmitteln weiterspielen kann, ob das überhaupt erlaubt sein sollte. Also, egal wer es jetzt ist, oder ob das nicht wirklich eine Wettbewerbsverzerrung ist. Jetzt lese ich gerade, dass es knapp werden könnte für Wimbledon. Da denke ich mir dann, okay, Arthroskopie am Meniskus, und dann soll er innerhalb von 3 Wochen fit für ein Grand Slam-Turnier werden. Da runzle ich die Augenbrauen.
Naja, also ich finde, da darf man ihm nicht zu skeptisch gegenüberstehen. Da möchte ich ihn jetzt einmal auch verteidigen und auch die ganzen Hater wurden ja widerlegt, man lässt sie nicht zum Spaß operieren. Und das ist belegt, dass der operieren sich hat lassen. Also war es dann schon was Ärgeres. Ja. Wir wollen das nicht nochmal aufrollen mit Plätzen hin und her und was man da, und er hat sich vorher schon beschwert. Das kann jedem passieren, war halt ein Pech. Was dann doch auf seiner Kappe ist, ist natürlich dieser Ehrgeiz und dass ihm auch die Zeit davonläuft. Da bin ich ja bei dir. Und auch, dass das natürlich in Frage zu stellen ist, wann ein Erfolgepunkt mit irgendwas ist, wie weit das seiner Gesundheit noch zuträglich ist, der Leistung vielleicht sogar auch. Ja, das steht ja ein bisschen mit einem Fragezeichen dahinter. Aber wenn das alles keine Mittel waren, die auf irgendwelchen Listen stehen, soll es so sein. Trotzdem, er hat den Preis dafür bezahlt. Für mich war es ja schon sensationell. Ich glaube auch für ihn, dass er nicht früher sportlich aufgestellt hat, bei dem doch sehr sinkenden spielerischen Niveau, das muss man sagen. Umso bemerkenswerter, egal wie, der da zurückgekommen ist, zweimal. Und beim Cerundolo hat man dann gesehen, da ist schon auch noch ein bisschen dieser Nimbus da, der dann den Gegner nachdenken lässt, der den sozusagen dann federieren lässt. Natürlich wird ihm was geschenkt, aber du musst ganz ehrlich mit so wenigen Mitteln einmal so ruhig bleiben können über diese Stunden und Stunden, dass du dann irgendwie diesen Weg findest, wo am Ende ist eh klar. Weil klar war das nicht mehr, ich glaube nicht einmal ihm selber, dass er überhaupt so weit gekommen ist. Und damit ist eh nichts mehr zu sagen. Ja, ich wünsche ihm das Allerbeste, kann mir auch nicht vorstellen. Aber Jens, wenn du dich erinnerst, ich sage jetzt ein Beispiel ins Blaue aus dem Skisport, Pirmin Zurbriggen, da zack, Meniskus und 3 Wochen später ist er irgendwas, glaube Weltmeister geworden also ja. Das kann natürlich auch an der Vermittlung oder Übermittlung liegen, wie schwer war jetzt das oder war das eh gar nichts und ja.
Hermann Mayer, 1998 Nagano. Man kann sich's gern anschauen, ja, wie sein Haxen ausgeschaut hat. Dann hat's eine Verschiebung gegeben des Super-G. Zum Glück für den Hermann, und dann hat er's halt doch gewonnen. Naja. Ja, weiter im Text. Gehen wir gleich ins Halbfinale. Also Zverev hätte gegen Kriegsbauer ausscheiden müssen. Fall 1-4 mit Doppelbreak zurück im fünften Satz. Da hat der Kriegsbauer dann so die Nerven bekommen. Das war ein Trauerspiel auf Niederländisch, aber auf der anderen Seite gut für den Zverev, dass er es gewonnen hat. Und dann für mich natürlich ein bisschen komisch die Vorstellung von Casper Ruud im Halbfinale, weil der einen brillanten ersten Satz spielt gegen Zverev, also wirklich brillant. extrem aggressiv und dann, dass Zverev so dominant ist, Satz 2, 3 und 4, Ruud überhaupt keinen Ball mehr sieht, angeblich auch ein bisschen krank war. Es ist auch immer schwierig, ja, dann zu sagen, naja, er war krank. Das ist mir ein kleines Fragezeichen hinter diesem ersten, das war
Also
das
es
zweite
hieß,
Halbfinale.
ja, es hieß über die TV-Stadt, es waren in ein paar Sendern, wurde von einer Magenverstimmung
Ja, ja,
gesprochen.
ja.
Ja, das andere gebe ich dir auch recht. Also dank seit dem Chris Koch, man kann es nicht anders sagen. Der Zverev war dann danach, finde ich, stärker. Ich weiß nicht, wieso er sich war der andere besser als erwartet oder der Zverev schlechter? Mir hat es auch schon danach ausgeschaut, als wäre es das jetzt gewesen. Ich glaube, mehr als Doppelbreak kann man nicht. Ja, mit drei Breaks hast du normal dann das Match schon gewonnen. Also da muss ich sagen, und ansonsten finde ich trotzdem stark, wie der Zverev heikle Situationen gemeistert hat. Ich glaube auch gegen Rune, oder täusche ich mich jetzt komplett?
Naja,
Nein.
gegen Rune, ja, ich meine, war auch 5 Sätze, aber da muss man sagen, dass ein 5. Satz einfach klar besser war. Und auch frischer, obwohl er mehr gespielt hat als der Rune. Okay, Rune gegen Kobolli auch über 5 Sätze, was übrigens ein sehr, sehr lässiges Match war auf Platz 14, da war ich kurz dort. Das war wirklich lässig von beiden. Und ja, aber jetzt gegen Rune war Zverev besser, gegen Ruud war er auch besser. Und jetzt ganz ehrlich, nach dem 3. Satz im Finale hätte ich nicht gedacht, dass er das noch verliert. Aber er hat es geschafft.
Stech dir eine Frage, die ich habe schon im Kreis mit mir wichtigen Personen, die ich auch als Experten bezeichne, angesprochen. Wir kamen zu der Konklusion, nichts gegen die Namen, Sinner, Alcaraz und alle, die wir jetzt genannt hatten. Aber das Niveau generell war vor 4, 5 Jahren viel höher, noch das tennismäßige Niveau. Wenn man sich auch das Endspiel anschaut, und da schauen wir, wie viele vermeidbare Fehler da waren, aus welchen Situationen Fehlern waren, die kann man natürlich allen der Wichtigkeit des Matches zuschreiben, aber Tatsache ist, dass das Niveau selber, das ist schon sehr runtergegangen. Und da finde ich es wieder schade, ist halt mein weinendes Auge ein doppeltes, wann ich weiß, wie der Team gespielt hat und wie der jetzt hätte spielen können noch mit dem Alter.
Ja,
Oder liegt.
absolute Zustimmung, ganz ehrlich, weil ich finde nicht, dass Alcaraz ist natürlich überragend der Kampfgeist und wie er sich bewegt, aber ich finde nicht, dass der gestern im Finale überragend gespielt hätte. Also wirklich, er kann und man hat ja schon gesehen, das sagt man dann einfach, man hat schon gesehen, dass er viel besser spielen kann, das ganze Turnier, aber auch gegen Sinner. Das war auch ein ganz komisches Match, habe ich gefunden. Ja, einmal sind da Satz und Break vorne, denkst du, okay, das gewinnt er, weil er gegen Alcaraz ohnehin gerne spielt. Dann dreht sich das wieder um, da denkst du, okay, jetzt hat der Alcaraz, sitzt da im Führerhäusl, dann doch wieder nicht. Also ganz komisch, habe ich im Führer oder im Fahrerhäusl, meine ich natürlich, nicht im Führerhäusl, im Fahrerhäusl. Ja, und im
Die
Finale.
Hand um.
Ja, ich habe beide Hände unten. Und das Finale, ja, das waren dann auch wieder Zverev im 4. Satz gespielt hat. Das war dann einfach nicht gut. Ja, und viele, wie du sagst, viele Fehler, Misshits, sogar mit der Vorhand beim Alcaraz und die Bälle teilweise an 2 Meter draußen dann. Es war zwar spannend, weil das Ergebnis würdigt nicht den Spielverlauf im 5. Satz, finde ich, 6-2, weil der hat ja auch lang gedauert, aber jo. Wie du sagst, das Niveau, das hat der Günther auch gesagt. Ich habe mit dem Günther Bresnik in Paris geredet, das Tennis ist nicht gut, was man da sieht. Das war.
Schau, jetzt kann man sagen, wir haben es ja auch vorher gesagt, auch wir zwei können mich erinnern, diese großen Fragezeichen hinter den dann doch Halbfinalisten Sinner Alcaraz, ja, die waren also wirklich auch berechtigt, weil es war der Alcaraz sogar konditionell, dann nicht einmal wirklich, der ist ja auch mit Mitteln vollgepumpt, irgendwie hat er das durchgestanden, ja. Man weiß nicht wie. Und das ist alles verständlich auf eine Art und Weise, aber von der Form, die er hatte, an sich selbst gemessen, waren das vielleicht spielerisch 60% spielerisch. Der hat ja auch viele Fehlentscheidungen getroffen. Der muss ja, entschuldige, nichts gegen Zverev, der uns eh nicht hört, glaube ich, aber der muss diesen 3. Satz gewinnen, dann ist es schon früher gegessen. Dass er es dennoch gewonnen hat, ist schön. Ich würde es nicht am Zverev hinhauen. Er hat seine Chancen gehabt, okay, hat es halt nicht gewonnen. Aber wenn man es positiv sehen mag, ist auch interessant, wie wenig von subjektiv von deiner persönlichen Leistung genügen kann, dass du etwas Großes gewinnst. Und das wäre auch ein Gedanke, finde ich, den man sich als Hobbyspieler mitnehmen kann. Weil was ist da passiert? Es war die Mentalität dann sehr, sehr gut. Weil ich möchte nicht vorhin gegen sein 5-2 in einem Grand Slam-Finale den Satz dann verlieren, deppert oder wie auch immer, weil der andere besser herschenken. Und dann noch in einen fünften gehen müssen und das trotzdem gewinnen. So schön das dann für mich ist. Aber wir bleiben bei der Conclusio spielerisch mäßig. Ich finde mental trotzdem gut. Ja, leider ein bisschen besser als. Ich hätte es dem Zverev so gewünscht, weil sich der es auch so verdient hätte. Aber hätte, war ich, kann man nicht sagen, es waren Chancen da. Warum hat es nicht genützt, Jens? Oder woran lag es?
Naja, gut, in Deutschland ist ja die große Verschwörungstheorie schon wieder ausgebrochen, wie auch nach dem Ausscheiden der Bayern in der Champions League, dass es nur am Schiedsrichter gelegen hat. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist natürlich extrem bitter, dass der Schiedsrichter das korrigiert, weil es das Break für den Zverev gewesen wäre im fünften Satz. Und jetzt weiß ich nicht, das Hawkeye ist ja offiziell nicht im Einsatz gewesen. Ich habe immer noch meine Zweifel, ob das Hawkeye, wenn nächstes Jahr angeblich überall Hawkeye live sein soll, ob das auf Sand wirklich so gut funktioniert, weil das ist ja immer auch diese Geschichte mit dem Kalibrieren und passt das jetzt wirklich. Aber wenn man es einmal nüchtern betrachtet, dann war das bei 15:40 und der Punkt ist wiederholt worden. Also es wäre da noch eh noch zwei Breakchancen gehabt. Natürlich ist das saublöd. Und das rechne ich jetzt dem Zverev hoch an, dass er danach nicht herumgejammert hat, sondern gesagt hat, das ist halt dann so, ja, muss man akzeptieren, blöd gelaufen. Gewonnen hat es der Alcaraz, wie du sagst, einfach weil er die Mentalität hat, weil der da drin steht und weil er weiß, ich habe zwei Grand-Slam-Finale gespielt, Finale gespielt, das zweite gegen Djokovic in Wimbledon in 5 Sätzen gewonnen und ich weiß genau, dass du auf der anderen Seite des Netzes ein Grand-Slam-Finale gespielt hast, nach 2:0 Satzführung noch verloren hast und deshalb gewinne ich das heute. So würde ich mir das einreden. Vielleicht hat es auch der Ferrero eben so eingeredet.
Es ist gut, dass du das sagst. Ich wollte jetzt, so simpel es klingt, ja, und eine Nona-Geschichte, aber das ist genau auch meine Wahrheit. Und zwar deswegen, weil es gegolten hätte. Und das kreide ich niemanden an. Es ist halt so, dass auch Zverev gesagt hat, mehr oder weniger, er pfeift auf Mentaltraining. Damals im Zusammenhang, als das thematisiert wurde, auch mit ihm und Presnik und so weiter, das braucht keiner. Also ich gehe mal davon aus, dass der Zverev sich nicht im Vorfeld damit auseinandergesetzt hat, welche Gedanken, welche Gefühle könnten mich ereilen, wenn ich dort möglicherweise morgen, übermorgen widerstehe in einem fünften Satz. Ja? Was wird mir dann einfallen? Nona, der rosa Elefant. Klar fällt mir es ein, aber wie gehe ich dann damit um? Und was habe ich mir vorbereitet, um das eben besser zu bewältigen? Also das ist einmal was, was ich nicht glaube, dass passiert ist. Und zweitens ist natürlich auf der anderen Seite, deswegen bravo Jens, die Erfolgserlebnisgeschichte so groß, dass wenn ich dort bin und wieder in einem fünften Satz und ich den regierenden Nummer 1 geschlagen habe in Wimbledon sogar, ja, was soll ich mich jetzt fürchten? Und ich weiß, der da drüben hat sein einziges verloren. Also so simpel kann das Leben sein. Und ich glaube auch, dass genau das, und da sagt man dann immer so allgemein hin, der Kopf hat entschieden, dass das so gewesen sein wird. Und deswegen ist es so ausgegangen. Simpel, oder?
Ja, und ich glaube, dass das eine Rolle gespielt hat. Und hinten raus, ja, ob er jetzt fitter war, das ist halt, glaube ich, dann eine kombinierte Geschichte. Wenn ich 2-5 hinten bin im fünften Satz, dann glaube ich gegen Kriegsbohr dran, wenn ich der Zverev bin, aber gegen Alcaraz eben nicht, weil, ich meine, das hat auch wieder, der Zverev, die Rede war wieder sehr gut, die er gehalten hat danach. Ja? You're a Hall of Famer, hat er gesagt, jetzt schon. Das stimmt natürlich, ja, das ist ein Champion. Alcaraz ist ein Champion und Zverev ist auch ein Champion, aber ja, ich meine, die Frage ist wirklich, wie wird diese Chance noch einmal kommen, ja? Dass er wirklich
Genau, das ist eine berechtigte Frage und die zweite ist die, ja, das ist natürlich schade, wirklich schade, weil so eine Chance, ja. Egal, wir können jetzt dem nachtrauen. Es ist so ausgegangen. Gratuliere auch dem Alcaraz, dass der mit, finde ich, doch Handicaps das irgendwie zu Ende geschafft hat. Und mehr kann man jetzt nicht sagen. Ja? Außer, dass ich vielleicht ein Wort zu den Damen noch, oder möchtest du eine Pause einläuten davor?
Ich läute insofern eine Pause an, dass wir jetzt bei den Männern bleiben und jetzt hören, was du mit Herwig Straker besprochen hast. Danach gibt es eine Pause.
Lieber Herwig Stracker, einen Tag nach Paris gibt schon News, das Wiener Stadthallenturnier betreffend. Man feiert 50 Jahre Jubiläum. Es nennt sich die Champions of Vienna. Was kann man sich darunter vorstellen und wie schaut es in Richtung Besetzung aus?
Ja, wir feiern heuer 50 Jahre Tennis in der Wiener Stadthalle. Nachdem es unterschiedliche Sponsoren gegeben hat als Titel, haben wir gesagt, okay, wir setzen das unter ein allgemeines Motto. Es gibt viel in Wien, viele Champions in unterschiedlichen Bereichen und natürlich gehört Tennis dazu. Deswegen der Titel und wir wollen auch unterschiedliche Aktionen setzen. Wir wollen die Stadt noch mehr beleben. Wir werden eine Exhibition machen mit ehemaligen Siegern. Ein großes Tennismuseum ist geplant. Ja, und auch natürlich ein Rückblick-Jahrbuch. Und vor allem wollen wir auch Aktionen setzen, die in der Zukunft weiter Bestand haben. So zum Beispiel im Bereich der Musik. Musik ist ja auch etwas, wofür Wien sehr bekannt ist. Und dort mit Live-Musik am Center Court ergänzend zum DJ arbeiten.
Ja, wenn wir jetzt in Richtung Besetzung kommen, das ist die Frage, die uns brennend interessiert. Wie schaut es denn da aus? Jetzt war gerade Paris. Wer von den Halbfinalisten, sage ich jetzt einmal, ist realistisch?
Ja, also wir haben uns da zum Ziel gesetzt, dass wir die Hälfte der Top-10-Spieler nach Wien bringen. Und das, also zwei Halbfinalisten sind sehr realistisch. Das ist der Yannick Sinner als Titelverteidiger. Ich glaube, das ist ein großes Ziel, dass er den Titel in Wien verteidigt. Und auch der Alexander Zverev, der nicht nur Halbfinalist, sondern sogar Finalist war gestern in Paris. Und wie gesagt, einige andere Spieler, die in den Top 10 sind, das wird man dann erst sehen, je näher es zum Nennschluss kommt. Aber das Interesse seitens der Spieler ist groß und ja, und von unserer Seite natürlich auch.
Jetzt leider, aus deiner Sicht, hat nicht Zverev gewonnen, sonst hättest du ihn schon fix. Es war sehr, sehr knapp. Jetzt fragen sich viele, wie schaut es mit Alcaraz aus, möglicherweise?
Ja, Alcaraz ist natürlich immer ein Thema, klarerweise als mehrfacher Grand-Slam-Sieger. Es ist nur so, dass also Jannik Sinner und Carlos Alcaraz zu zweit wahrscheinlich sehr schwierig wird und auch sehr teuer für unser Budget wahrscheinlich nicht leistbar. Aber es ist alles offen. Es ist auch ein Novak Djokovic noch möglich, der zurzeit die Nummer 3 der Welt ist und vielleicht hoffen wir, dass er wieder bald gesund wird, am Jahresende wieder Nummer 1 werden möchte und dann auch Turniere braucht. Also es gibt die Möglichkeit für alle dieser drei Top-Spieler. Der Fokus von uns ist aber jetzt mehr am Yannick Sinner.
Ja, du sagst es selber, das hätte ich jetzt auch gesagt, das Jahr des Umbruchs, nicht zu vergessen, Djokovic, der wird hoffentlich noch Punkte brauchen, hat hier auch eine gute Fanbase, sage ich einmal. Jetzt, viele haben Nadal sich immer gewünscht, du nehme ich an auch. Man kann da natürlich schwer was sagen, was spielt er überhaupt noch, aber gibt es eine Überlegung?
Ja, also je näher das Turnier kommt, werden wir uns noch einmal mit ihm in Verbindung setzen. Ich glaube, zurzeit weiß er selbst nicht ganz genau, was er will und kann, vor allem, was sein Körper noch zulässt. Und insofern ist es, glaube ich, müßig und überhaupt nicht möglich, hier irgendeine Vereinbarung zu treffen. Schauen wir mal, was so die nächsten Monate geben. Und sollte er dann noch einmal auf den Court zurückkehren, werden wir natürlich wieder versuchen, ihn auch nach Wien zu bekommen. Er war nie in Wien. Wir sind ja gut befreundet und es ist natürlich sehr schade, dass er bis dato nicht gespielt hat und es wäre ja schön, wenn er in seinem letzten Jahr in Wien spielen könnte, aber das ist eher in den Bereich der Visionen einzuordnen, aber natürlich werde ich versuchen oder nichts unversucht lassen, um ihn hier nach Wien zu bekommen.
Stichwort letztes Jahr und Wien, eine große Bühne nehme ich an, gibt es noch ein letztes Mal für Dominic Thiem. Komischerweise war das auf der PK seitens der Fragesteller kein Thema. Frage ich dich jetzt sozusagen exklusiv, du warst ja sehr gut mit der gesamten Teamfamilie, wie schaut das jetzt aus? Ich nehme an, er spielt, das kann man schon sagen. Wie ist seine Abschiedsfeier sozusagen geplant?
Ja, also wir haben ja, er und wir haben ja, oder ich habe ja auch öffentlich schon gesagt, dass wir natürlich, wenn das sein letztes Turnier ist, was er selbst gesagt hat, A, die Wildcard natürlich bereitstellen und B, dieses Farewell auch entsprechend organisieren und mit Respekt und Würde präsentieren werden. Es wird eine tolle Plattform für ihn sein, es war sein erstes Profiturnier. Er hat 14 Jahre dann in Wien gespielt, hat Wien gewonnen, also das ist eine ganz besondere Beziehung zu dem Turnier. Und ich hoffe, dass es nicht am ersten Tag, am Dienstag sein muss, sondern vielleicht gewinnt er noch eine oder andere Runde. Wir werden jedenfalls bereit sein und ihm einen entsprechenden Abschied und einen feierlichen Abschied auch gestalten.
Jetzt ist es ja auch ein Turnier, wo man gerne in die Zukunft schaut. Du hast immer schon ein gutes Händchen bewiesen, auch in puncto Wildcard, auch bei Sinner vor ein paar Jahren, kann ich mich erinnern. Jetzt haben wir einen gewissen Joel Schwärzler. Wie ist da die Chance?
Ja, der macht einen sehr guten Weg, macht vieles richtig und ist natürlich einer unserer Zukunftshoffnungen. Und ja, wir haben eine Situation, wo wir eventuell für ihn, für Sebastian Ofner und für Dominik Thiem eine Wildcard brauchen würden, wenn sich der Sebastian Ofner nicht qualifiziert über sein Ranking. Da müsste er wahrscheinlich noch ein paar Punkte oder ein paar Positionen gut machen, was ihm ja zuzutrauen ist. Das könnte sein, dass es dann ein bisschen ein Konflikt ist und insofern entweder der Joel oder auch der Sebastian dann noch in die Quali müssen. Aber prinzipiell ist natürlich klar, dass der Joel Schwärzler früher oder später von uns forciert wird und auch die Wildcards bekommt. Und er muss sich jetzt auch einmal im zweiten Halbjahr auf der Herrentour behaupten. Paris war ja jetzt sein letztes Jugend- und Juniorenturnier, hat er gemeint. Also schauen wir mal, wie er die nächsten Wochen und Monate spielt. Weil eins ist klar, eine Wildcard gibt es für jeden Spieler nur dann, wenn er auch eine realistische Chance hat, eine Runde zu gewinnen.
Ganz klar. Abschließend, eigentlich ist es ein Luxusproblem, wenn man so stark besetzt ist und so einen niedrigen Cut-Off hat. 50 Jahre, das sagt sich so leicht dahin. Wie ist für dich die Bilanz persönlich?
Naja, ich bin seit ewig mit dem Turnier verbunden, erst als Fan. Ich kann mich erinnern, wie ich war einmal Schwimmer da in der Stadthalle beim Turnier der Nationen vom Schwimmen zum Tennis rüber geschaut habe. Das war mein erster Eindruck, da war ich glaube ich 18. Das war vor 40 Jahren, also ich war fast 50 Jahre dabei und dann ja, bin seit 30 Jahren aktiv im Tennis als Veranstalter. Wien war natürlich immer das große Ziel und das große Turnier und seit 15 Jahren oder mehr als 15 Jahren jetzt federführend dabei. Sehr viele Emotionen damit verbunden, auch die zum Turniergründer, zum Leo Hamer, der leider vorher sehr verstorben ist. Also da gibt es viele, viele Gedanken und Emotionen und das werden wir eben entsprechend auch einbauen in unser Programm. Auch du bist schon lange dabei, auch seit Anfang an. Und wenn wir schauen, also was uns da alles noch einfällt. Aber ich bin jemand, der nach vorne schaut und innovativ ist. Aber ich glaube, nach 50 Jahren ist schon einmal auch Zeit, dass man ein bisschen gedenkt, was alles so passiert ist.
Ich habe jetzt eine Gänsehaut bekommen, das möchte ich jetzt den Hörern nicht vorenthalten. Du erinnerst dich noch, der Gang unten, die sogenannten Katakomben von der Schwimmhalle in den Tennisbereich. Da bin ich damals nicht immer ganz legal gewandert. Es ist noch keiner aufgefallen. Heutzutage mit den vielen Securities geht das nicht mehr. Aber gratuliere dir schön, was du daraus gemacht hast. Und ja, was bleibt als alles Gute zu wünschen? Wie schaut es für die Fans aus? Gibt es noch ein paar Karten?
Ja, wir waren ja letztes Jahr mehr oder weniger jeden Tag ausverkauft und sind heuer noch einmal besser verkauft, aber es gibt noch Karten an den Top-Tagen, Donnerstag, Freitag, Samstag, nur mehr in den obersten Kategorien, was ich weiß, also Richtung Stehplatz, aber ja, auch Montag, Dienstag, Mittwoch sage ich immer wieder und es wird auch immer bestätigt, sind eigentlich fast die interessantesten Tage, wenn man da noch alle Spieler sieht, die man gern sehen möchte, also da gibt es sicher noch Karten in einigen Kategorien.
Danke dir. Drückt euch da in alle Richtungen.
Danke.
Servus. Danke.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, man weiß gar nicht, die Highlights Wiener Stadthalle. Ich freue mich immer, weil ich die Stadt so liebe, weil das Turnier grandios ist. Aber es dauert ja noch ein paar Monate. Da stehen jetzt doch ein paar große Ereignisse an. Zu den Frauen wollte man noch ein paar Worte sagen. Und Naomi Osaka hat es auf dem Schläger gehabt. Ein Vorhandball bei 30-15, beim Stand von 5-3 war es, glaube ich, oder 5-4. Im dritten Satz, wenn sie den reinspielt, Longline, was sie auch wollte, weil die Świątek war schon in der anderen Ecke, dann hat sie zwei Matchbälle, gewinnt das wahrscheinlich. Hätte Ware, macht sie nicht. Und danach hat Świątek noch, ich glaube, in fünf Matches insgesamt 20 Spiele abgegeben. And there you have it, Andy. Was soll man sagen? Das ist brillant, das ist zu gut für den Rest des Feldes.
Oh, also ich lobe mich ja ungern, aber jetzt mache ich es endlich, nachdem es sonst keiner tut. Ich habe endlich einmal recht gehabt in meinen 100 Jahren der Expertisen und Prophezeiungen. Also ich habe bei Damen und Herren den Sieger schon vor dem Turnier nachweislich prognostiziert. Das war jetzt keine große Kunst, außer die Frau Sacker hätte das verwandelt, dann wäre ich falsch gelegen. Da sieht man, wie knapp auch sowas beieinander ist. Aber Scherz beiseite, also ich möchte eines nicht unerwähnt lassen, das habe ich fast nirgends gehört. Und das war auch verantwortlich für die Gesamtverfassung von der Frau Świątek, wie sie so schön heißt. Und zwar diese Mentaltrainerin, die Daria. Ja, ich muss jetzt nachschauen noch einmal. Ich habe es vorbereitet, das habe ich wieder vergessen. Abramowitsch, glaube ich sogar, ja. Genau, in Verwechslung mit dem Millionär. Ja, egal. Also die hat sie seit 4-5 Jahren, ist eine ehemalige Seglerin, eine Mentaltrainerin, die jetzt auch Freundin geworden ist, die immer mit dabei ist, die sie sich was kosten lässt und auf die sie selber auch
ihre vielen Erfolge zurückführt. Und da kann man jetzt einmal nachdenken und sich denken, warum ist das so? Und mal ein bisschen googeln und nachlesen. Also jetzt kann man sagen, in dem anderen Match war es ermaßen, ja. Das hing mehr an von der Osaka, aber in allen anderen souveränen Dingen. Und in dem gesamtheitlich gesehen, was sie geleistet hat seit 2019, jetzt schon in dem jungen Alter mit 4 Grand Slam Turniersiegen ist nicht so schlecht. Ja. Der Alcaraz mit 21 ist auch mit 3 auch nicht so schlecht unterwegs. Das, viel mehr kann ich zu den Damen, fällt mir nicht mehr ein. Du hast recht, es war vieles natürlich, es ist dann auf einmal schon so lang her, man vergisst es und zwischendurch hast du noch was, was dir am Herzen liegt.
Ja, Świątek 5 Grand Slam Siege bitte, 4-mal Paris, 1-mal US Open. Und die ganz große Aufgabe für nämliche Mentaltrainerin kommt ja jetzt, wenn es auf den Rasen geht, wo glaube ich, Świątek sich selber einredet, ein kleines bisschen, vielleicht für 1%, das liegt mir nicht so, was aber vielleicht gar nicht stimmen muss, weil sie hat ja Wimbledon als Juniorin gewonnen. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe vor Beginn des Jahres bei Tennisnet, ich schaue jetzt gleich nochmal nach, ich finde es eh nicht, habe ich als Australian Open-Sieger Sabalenka und Medvedev gehabt, okay. Leider Medi versagt und French Open damals schon, Świątek und Alcaraz. Aber wurscht, für Wimbledon sage ich jetzt schon voraus, Elena Rybakina und Achtung, Hubi Hurkacz. Aber das ist der ganz große Geheimtipp, you heard it here first. Ich glaube, der Hubi wird das gewinnen. Sonst zu den Frauen, was soll man sagen? Ja, also die hat sich stets bemüht, Coco Gauff, neue Nummer 2 der Welt ab heute. Aber es ist halt mit der Vorhand, es geht halt einfach nicht. Ja, man kann mit dieser Vorhand nicht gegen jemand wie Świątek gewinnen. Sie hat einmal gewonnen von 11 Matches, letztes Jahr in Cincinnati. Da hat alles funktioniert. Aber wenn nicht alles funktioniert, dann nicht gut genug. Und warum Sabalenka war krank, das muss man schon auch sagen, gegen Andreeva. Und Rybakina hat sich selber rausgeschossen gegen die Paolini, mehr oder weniger. Das ist halt dann der große Unterschied. Zumindest auf Sand. Auf anderen Belegen, wie gesagt, ich glaube, dass die Rybakina in Wimbledon gewinnen wird zum zweiten Mal nach 2022. Aber ansonsten, ja, zu den Frauen fällt einem nicht viel ein.
Ja, ich glaube, wir sind an ein schönes Ende gekommen. Ja. Ich bin 99%ig immer mit dem einverstanden, was du sagst, aber ich stelle da jetzt nur eine Frage. Ich erinnere mich, in unserer letzten Sendung hast du gesagt, Tsitsipas gewinnt.
Ja, dachte ich auch. Aber ich habe vor Jahresbeginn waren das die Tipps. Ich dachte auch vor den French Open, nämlich vor der Auslosung. Nur wie ich dann gesehen habe, als ich sah, dass Tsitsipas im Viertelfinale gegen den Sportskameraden Alcaraz drankommt, den er jetzt eine 0-6 Bilanz hat, wusste ich schon, dass das nichts wird. Also Tsitsipas zuzuschauen ist natürlich immer ein Schauspiel, vor allen Dingen, wenn man eine griechische Kollegin hat, die übersetzt, was da teilweise zwischen ihm und dem Vater hin und her geht, was absolut absurd ist. Aber mit der Auslosung war für Tsitsipas, wenn Tsitsipas in der oberen Hälfte gewesen wäre, hätte ich ihm das Finale zugetraut. Aber der kann einfach gegen Alcaraz nicht gewinnen, weil er schon mit der Einstellung auf den Platz geht, der ist zu gut für mich.
Und Frage das, Jens, das hast du zurück nicht. Der Kollegin, dass Russisch zwischen Zwerge von seinem Vater oder war es doch auf Deutsch, was die geredet haben?
Na, die reden nur Russisch miteinander, glaube ich. Also die reden nur Russisch und die Mutter von Tsitsipas ist ja auch Russin. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er mit ihr Russisch redet oder, weil ein bisschen Russisch spricht Stefanos angeblich auch, aber wahrscheinlich ist das auch Griechisch. Naja, machen wir mal, so sind die Geschichten. Das ist der große Benefit, wenn man vor Ort ist. Man sieht die Geschwindigkeit von Tsitsipas und man bekommt übersetzt, was er zu seinem Vater rausplärrt und was der Vater zurück reinplärrt. Mitarbeiterinnen, ja, bitte.
Ich lasse dir über, weil ich immer nicht vorbereitet bin, niemals.
Ja, man muss, Jannik Sinner wird Nummer 1 der Welt, Carlos Alcaraz gewinnt. Gewinnt sein drittes Major. Ich nehme trotzdem zwei Frauen, einfach weil gerade Zeit ist. Und zwar die Doppelsiegerinnen. Katharina Siniakova, wissen wir, dass die eine brillante Doppelspielerin ist, obwohl sie teilweise voliert hat, wie ich. Also gerade im Halbfinale habe ich mir gedacht, was ist das? Aber wurscht. Sie hat jetzt zum wiederholten Mal, die hatte schon einen Career Grand Slam als Doppelsiegerin. Aber an ihrer Seite Coco Gauff gegen die zwei herrlichen Italienerinnen Paolini und Errani. Das finde ich schön, dass Coco Gauff jetzt 20 Jahre alt ist, sowohl im Einzel wie auch im Doppel. Das habe ich vorhin gerade geschimpft über ihre Vorhand. Aber trotzdem finde ich es lässig, dass sie im Einzel wie auch im Doppel Grand Slam-Siegerin ist. Deshalb meine Mitarbeiterinnen der Woche sind der Wochen von Paris, Katharina Siniakova und Coco Gauff.
Schön, ich nehme jetzt die Mix-Doppelsiegerin, du weißt, die mag ich gern. Aber ich möchte auch ihren Partner nicht unerwähnt lassen, den Herrn, dessen Vater vor, glaube ich, mehr als 30 Jahren schon einmal im Halbfinale dort war, nämlich den Herrn Rochivas-Leu, der ja auch mit dem Jürgen Metzer Seite an Seite gespielt hat. Und das kam dann doch, oder habe ich mich jetzt völlig vertan?
War das schon? Beim Edouard warst du richtig. Ob der Vater wirklich derjenige ja, das, ist, ja, von dem du meinst, das weiß ich nicht.
Dieser, aber ich weiß nicht die 30 Jahre, aber das ist ganz bestimmt so. Ja, na, weil ich habe jetzt gedacht, ich habe den verwechselt. Die Cornet hat ja, naja, die hat mit Mahü, das war die andere. Und nachdem auch Mahü mit dem was, wurscht. Wir bleiben bei dem Mixdoppel. Habe mich wahnsinnig gefreut für die Laura, die wieder einmal so aufgeblüht ist, ja. An der Seite eines sehr bescheidenen Franzosen, aber es war dann doch so ein bisschen annektiert vom Publikum, hat mir sehr gut gefallen und mich sehr gefreut. Auch alle anderen hätten sich's verdient, inklusive unserer genannten Jugendlichen und natürlich auch Alcaraz und Sinner. Und schauen wir, wer jetzt wirklich in die Stadthalle kommt, außer uns zwar.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.